Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis am Sonntagabend mit diesen Themen bis um 6 Uhr. Man macht sich ja schon Gedanken, wie das nach solchen Unwetter weitergehen soll. Aber sicher ist, es geht weiter. Das sagen der Fritz Jost von Kandersteg und der Heinrich Rieder von Wieler im Lötschental in unserem Sonntagsgastgespräch. Am 10 vor 6 ist die Zeit für den Regionalsport mit Fußball-Schweizer Cup und Orientierungslauf. Unter Grau und oben Blau, mit prächtiger Fernsicht, so ist die Wetterprognose. Am Mikrofon ist der Christian Strübin. Polizei und Bergrettung haben an diesem Wochenende viel zu tun gehabt. Das Zermatt ist heute Morgen eine Zweierseilschaft am Matterhorn abgestürzt. Ein Alpinist hat das Leben verloren, der zweite ist schwer verletzt. Auch am Grand Combin hat der Bergunfall das Leben eines jungen Walliser Alpinist gefordert. Dann hat sich das Schicksal eines Wallis erklärt, der seit dem 13. Oktober vermisst war. Die Taucher haben ihn im Längensee auf rund 2500 Meter oberhalb von Obergesteln geborgen. Gemäss ersten Ermittlungen hat er alleine in seinem Boot gefischt und ist dabei allnach hinterher. Ein abfreiter Speedflyer-Start ab der Jungfrau hat gestern einen 25-Jährigen das Leben gekostet. Er ist abgestürzt. Und auch gestern hat es auf der A12 zwischen Flamatt und Niederwangen einen Unfall gegeben, weil ein Auto eine Polstergruppe gerammt hat. Wem das Möbelstück ab einem Anhänger gefallen ist, probiert Kantonspolizei Bern jetzt noch herauszufinden. Und schliesslich, die Zahnradbahn zwischen Wilderswil und der Schienigenplatte ist heute wegen einem Stromausfall den Nachmittag kurz ausser Betrieb gewesen, fährt jetzt aber wieder normal. Im Fußball-Schweizer Cup haben gestern die Favoriten durchwegs gewonnen. Heute sieht es anders aus mit Xamax, wo Kriens unterlegen ist, und Thun, wo gegen St. Gallen mit 0-2 im Hinterlig ist. Berner Jangois hingegen gewinnen gegen Freienbach 4-0 und Biel gewinnt gegen Lugano nach Verlängerung 1-0. Am letzten Montag ist das Leben im oberen Kandertal und im Walliser Lötschental praktisch von einer Minute auf die andere ein anderes gewesen. Das Hochwasser von der Kander und gewaltige Erdrutsche im Lötschental haben die Landschaft verändert. Und heute, am Ende dieser Woche, ist der Reinhard Eier zu Koppenstein mit zwei Sonntagsgästen zusammengestanden. Nämlich mit dem Fritz Jost, dem Chef vom Gemeindeführungsstab von Kandersteg, und mit dem Heinrich Rieder von Wieler im Lötschental. Der Heinrich Rieder hat uns am letzten Dienstag noch Eindruck gemacht mit seinen schweren Gedanken, was von diesen Naturereignissen zu halten ist. Und so hat Reinhard Eier wissen, was sie heute mit ein paar Tagen Distanz zum Ereignis zu sagen haben.
Fritz Jost, das ist jetzt ziemlich genau eine Woche her, seit der Regen angefangen hat, weil ja nachher zu der Katastrophe der vierte am Montag. Ihr seid mitte drin in der Katastrophe, genauso wie der Heinrich Rieder, der hier bei uns hockt. Und ich frage mich, was hat er am meisten betroffen gemacht eigentlich an der ganzen Katastrophe?
Ja, es hat verschiedene Aspekte. Es war sicher der Moment Oktober gewesen. Man hat nie daran geglaubt, dass im Oktober solche Wassermengen kommen. Ich bin kurz vor den Zähnen alarmiert worden. Eine Viertelstunde später hat es geheissen, das Wasser ist bereits über der Alarmgrenze, also auf Stufe Rot. Und dann wusste ich, jetzt kommt es nicht gut. Normalerweise ist der Schnee der, der das Wasser zurückbehalten. Und in dieser Situation, wo es warm war, oben ist das Wasser einfach runtergekommen in einer ungeheuren Gewalt.
Was hat am meisten betroffen gemacht?
Es ist natürlich sofort sein Gedanke aufgekommen. 2005 hat man das Hochwasser in Kandersteg gehabt. Man hat dann gewusst, dass im Gastertal hinten keine Kommunikation möglich ist, dass da Leute noch oben sind, die Bewirtschaftung machen, die Fäden oben haben. Und man hat nicht gewusst, wie es denen geht. Man hat die Meldung bekommen, dass jemand vermisst ist worden. Man hat sofort Suchaktionen eingehen und das geht natürlich unter die Hautsättungszeuge.
Heinrich Rieder habe ich am Tag danach ihn an Wieler schon mal getroffen und hat er mir gesagt, das macht eben ihm schon zu denken, wenn so etwas passieren nicht. Ob da der liebe Gott ihm strafe oder ob die Natur, zu was für Antworten haben die Fragen bei ihm geführt?
Ja, mittlerweile weiss man natürlich, dass das eine ungünstige Konstellation war, weil es hat sehr viel Schnee gehabt und da hat drin geregnet. Und jetzt ist man natürlich gescheiter und das hätte so müssen kommen. Man hat, also wie so im Fernsehen ist gesagt, man hätte vielleicht Zellen alarmieren oder dass die Leute, die da sind, die das messen, die das wissen, die das studieren, dass die Leute vielleicht hätte gesagt, das könnte dann schlimm werden. Und ja, jetzt im Nachhinein, wenn man weiss, warum ist das schon eine andere Frage. Aber man stellt sich schon die Frage, es kommt immer die Abstände von diesen Katastrophen, ob das Thailand ist oder wo immer, kommt immer kleiner. Und es war ist das schon ein Zeichen, dass die Umwelt nicht mehr mitmacht oder dass man nicht mehr gerüstet ist für die ganzen Probleme. Und dass man da sicher umdenken muss.
Umdenken, was heisst das? Anders leben oder nicht mehr da leben, was gefährlich ist?
Ja, nicht da leben, was gefährlich ist. Wenn man sieht, mir jetzt ein paar Mal gelacht, wenn man so schadenfroh darf sagen, wenn die im Grund oder wenn es Zürich oder es war im Flachland hat, Überschwemmungen gegeben oder was auch immer, hat man gesehen, jetzt ist es mal nicht mehr oder so und ja, hankerum, treffe es ihm sofort wieder. Ich glaube, man ist nie noch sicher und es hat auch keinen Grund, jetzt irgendwie zu sagen, muss die wegziehen oder muss die hier weggehen, das ist keine Lebensqualität mehr, die ist überall gefährdet. Und ich glaube, man muss umdenken mit der Welt oder eben mit der Natur umzugehen und nicht jetzt mit der ganzen Schmelze und wenn man sieht, wie die Gletscher verschwinden und ja, was ist das da, wenn alles weg ist und da muss man einfach umdenken. Ja, ich bin nicht so für das grüne Zeug da, aber man muss wirklich umdenken und sagen, brauche ich das Auto oder muss unbedingt das so sein, die ganze Industrie und alles zusammen. Und das muss weltweit umgedacht werden. Das hat keinen Wert, wenn wir hier in Europa die alles verbieten und danach zu Russland irgendwo oder zu China wird gesündigt oder im Tiefel aus Europa. Aber man muss sicher global umdenken, ja.
Global umdenken, aber es ist eine schöne Frage, aufgeht euch beim Heinrich aber wegen dem Wegziehen und ihrem Kandertal oder gerade oben am Gastrotal, ja noch schlimmer, da stellt sich die Frage natürlich schon, sind die Täler, wenn man jetzt sieht, was alles oben noch hängen tut, was ja noch nicht gekommen ist, kann man da noch leben?
Ja, ich denke, man kann leben und es ist ganz wichtig, dass man tut leben, weil die Pflege, die die Alpbauern machen auf den Alpwiesen und in den Bergen, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass die Schäden nachher nicht im Mittelland entstehen, nicht weiter runter gehen. Wenn wir in den Bergen nichts mehr machen, wenn wir den Wald nicht pflegen, wenn wir die Alpen nicht pflegen, dann gibt es noch mehr solche Sachen. Die Intensität, da gebe ich dem Vorredner ganz klar die Stimmen in ihm zu. Es passieren viel fleissiger Sachen, viel intensiver. Wir weiss nicht, ist es im einen Tal, ist es im anderen Tal, plötzlich ist es hier. Und was weltweit gesündigt wird, das ist unglaublich. Es passiert irgendwo auf der Welt, sind 100 mal 100 Kilometer Wald, die brennen. Es interessiert niemand, es kümmert sich fast niemand darum. Aber das sind ganz grosse Eingriffe, die wir als Mensch in die Natur machen.
Aber der Heinrich hat vorher angetan, die Frage, was kann man da aber noch leben? Vor allem, wenn man Kinder hat, für die ist man ja verantwortlich nicht. Wenn ihr eine Familie hat, Kinder die diesen Gefahren noch einsetzen?
Ja, ich denke, die Leute, die heute da leben, aber auch ihre Väter und Grossväter, die haben gelernt, mit diesen Naturgefahren umzugehen. Natürlich ist jetzt wieder eine ungeheure Gewalt gekommen, aber der Wille, das habe ich auch gespürt, die Woche, als ich mit den Leuten geredet habe, der Wille, dass sie weiter dort wohnen und leben und ihr das Leben gehen, so wie sie es gewohnt sind, das wollen sie machen. Was sie Mühe haben, ist mit der zunehmenden Regulierung vom Bund oder vom Kanton, wo einfach schwarz-weiß Denken gibt. Oder es gibt immer gesunde Menschenverstand, wo man halt mal muss Käse aus einem Bach rausnehmen muss oder wo man irgendwo mal das Holz muss abräumen muss. Und das wird heute zunehmend verboten oder aus irgendwelchen Gründen wird das reglementiert. Und mit dem haben sie Mühe, weil die Väter, Grossväter und wir heute, wir haben gelernt, mit dem umzugehen, wir haben wissen, was wir im Laufe des Jahres müssen machen, damit die Gewalten nicht in dermassen starke Kraft ins Tal bekommen.
Heinrich Rieder, aber wenn die Alten gewusst haben, wie das machen, stehen heute natürlich schon Strassen, Wege, aber auch Häuser, da wo früher nie der gestanden sind, ist man da nicht in dem Sinne ein bisschen selber schuld.
Ja, da will ich nicht unbedingt dem recht geben, das ist der, man hat ja Massnahmen gemacht. Ich habe selber auch Boden, der in der Gefahrenzone ist, wo man gerne hätte gegen eine Garage gehabt oder so. Und man hat ja Schutzleitdämme gemacht, das sind studierte Leute, die das haben berechnet und so. Und wenn man eigentlich das Ganze jetzt mit ist, das Dorf anschaut, das ist ja auf einem Schuttkegel. Also ist das irgendwas, wenn vor Eichen liegt euch so, also vor Eichen vorher auch mal so passiert. Aber die haben natürlich mit Pickel und Schäufel müssen arbeiten. Wir sind ungeheuer technisch versiert und das sollte ein System geben, weil das kein Problem ist. Die Ausnahmefälle, so wie jetzt, die kann man nicht in den Griff bekommen. Aber ich glaube, den einzelnen Personen, die vor Ort sind, der Förster, der Mäurer und die Leute, die Feuerwehr vor allem, die Leute, die da sind und sich mögen. Das fängt schon euch an mit dem Bauer, der eben dich hier in der Alpen hat, der noch die kleinen Wegchen macht und dass der Schnee stehen bleibt oder einmal sonst etwas. Oder dass das Kreuz abgehetzt kommt, dass das nicht glatt wird und so. Und genau das wird eben von Häufen verboten oder geleitet, die eben nicht so eine Ahnung haben. Ich will das nicht verurteilen. Es muss ja jemand sagen, was man darf und nicht. Aber dass auf einmal ein Städter kommt und sagen, schau, du darfst das da nicht mehr, du darfst die Steuern nicht mehr abschneiden, das ist auch ein Gebiet. Und danach wirst du da ein bisschen eingegrenzt. Und, ja, wir wissen, wie wir da leben. Wir haben frühere Katastrophen überstanden und werden sie auch noch jetzt überstehen. Unsere Kinder sollen in diesen Tälern bleiben und da weiter wohnen. Ja.
Aber eben, Fritz Jost, der Gedanke, der kommt ja einem, aber bleibe nicht. Was reizt oder was haltet einem an so einem Tal?
Ja, das ist der Eigentum, das ist der Boden, wo man ist. Da sind Geschichten damit verbunden, da sind Familiengeschichten verbunden und das geht von einer Generation in die nächste über. Und das Leben ist nicht schlecht. Es ist vielleicht nicht luxuriös, es ist nicht Reichtum, was ist, also materieller Reichtum, aber es ist halt immaterieller Reichtum. Es ist eine Herzensbindung drin. All die Bauern und in dem Gastertal, die haben viel Herzblut reingesteckt in ein Trinkwasserkraftwerk, in eine Stromversorgung, in eine Wasserversorgung. Und das ist jetzt halt alles kaputt, aber so nach dem ersten Dämpfer kommt ganz sicher wieder Kraft irgendwo, wo man sagt, doch, da wollen wir weiterbleiben, das ist so schön. Es ist ja, die Natur hat das klassischste Beispiel gebracht, es war vorher 3 Wochen das schönste Wetter gewesen, 2 Tage Niederschläge, Schnee wie verrückt, dann 1 Tag Regen und seither wieder das schönste Wetter und wenn man den Leuten jetzt in die Augen schaut, dann merken sie eben, es ist doch wunderschön, ein Herbst, es ist wunderschön zum hier leben und das ist halt auch wert. Klar, es braucht Kraft, es braucht Geduld, es braucht auch finanzielle Mittel, aber ich denke, da will niemand wegen dem vorziehen. Wir in Kandersteg dürfen sagen, dass die Schutzmassnahmen auf 100% ausgereizt worden. Es hat gerade gelenkt, aber wir sind davon gekommen. Hinter dem Gastertal hat man die Schutzmassnahmen noch nicht gehabt. Die kommen verzögert, zeitlich verzögert. Es ist nicht die erste, nicht die letzte Katastrophe, wenn wir diesen Leuten Unterstützung geben, wenn sie wieder ihren Kindern den Boden weitergeben, die Geschichten weitergeben, und das wollen sie alle zusammen, dann werden die Leute weiterleben. Da.
Der ehemalige Walliser Staatsrat Borne hat ja immer wieder gesagt, wenn er ein Waschstück Strasse wieder eröffnen musste nach einer Katastrophe, das sei halt so, wenn wir die Schönheit haben von der Landschaft, dann müssen wir auch mit der Gefahr leben.
Es hat überall kein Vorteil ohne Nachteil. Wir haben schöne Täler und ich glaube nicht, dass wir gefährlich leben. Sicher sind wir froh, wenn man das jetzt analysiert und Schutzmassnahmen macht. Was sicher euch schade wäre, wenn man mal auf einmal plötzlich links und rechts einen Riesendamm macht oder einen Riesenbetonmauer und eben sagt, da kommt nichts mehr, das verhindern wir. Es kommt gleich etwas. Ich glaube, wenn die Leute, die vor Ort sind, das Richtige machen und die Leute, die eine Aufgabe haben, das Frühwarnsystem und das Ganze, wenn man das richtig seriös betreibt, so können wir genauso, wie wir jetzt haben, gelebt, normal weiterleben, ohne Gefahren, nichts.
Also ihr lebt weiter mit Freude im letzten Tal.
Jawohl, und hoffentlich noch lang.
Das sagt der Heinrich Rieder von Wieler im Lötschental im Gespräch mit dem Reinhard Eier und zusammen mit dem Fritz Jorst von Kandersteg. Das war unsere Sonntagsgäste heute Abend im Regionaljournal. Es ist ein paar Augenblicke 17:50 und jetzt geht es sportlich weiter. Zuerst zum Fußball, Nicole Basieux.
Im Schweizer Cup seit 16-Finale ausgetragen worden. IB gewinnt gegen Freienbach mit 4-0 und ist jetzt im 8-Finale. Challenge League Teams Lugano und Biel haben auch gegeneinander gespielt und Biel hat 1-0 auswärts gewonnen. Dann sind sich noch die beiden Super League Teams St. Gallen und Thun gegenübergestanden. Thun hat 2-0 verloren. Der Sportredakteur Johannes Gunzenreiner zur Niederlage von Thun.
Ja, der FC Thun ist heute in der ersten Halbzeit vom FC St. Gallen durchaus dominiert worden und das ist sicher der Schlüssel zum Erfolg für den FC St. Gallen. Auf der anderen Seite darf man doch davon ausgehen, dass der FC Thun heute mit Respekt angereist ist und darum hat man sich aus Thuner Sicht vielleicht in der ersten Halbzeit mehr erwartet als ein Eigengoal. Das ist es nämlich in der 39. Minute, wo der St. Galler Regazzoni auf der linken Seite durchgebrochen ist, der Ball in die Mitte gespielt hat in 16er und dort steht eben der Captain vom FC Thun, der Roland Bettig, so unglücklich, dass der Ball von seinem Fuß es genau auch zur Überraschung von David da Costa, vom Goalie vom FC Thun, über die Linie rollt. Und das heisst 1-0 der FC Thun, denn so wie parallelisiert, er hat ein bisschen den Faden verloren in der ersten Halbzeit, hat sich nicht können mit einer Reaktion auf eine Änderung von dem Resultat einsetzen. Und so ist es gekommen, wie es müssen kommen. In der zweiten Halbzeit hat der FC Thun alles müssen unternehmen. Und der Trainer, der Bernard Chaland, er hat auch reagiert, indem er personelle Konsequenzen und Änderungen vollzogen hat. Mit dem Einwechseln von Milay Rama ist auch die Offensive beim FC Thun klar stärker geworden. Und dann hat der FC St. Gallen ganz viel Glück gehabt. Viermal hervorragende Chancen vom FC Thun in der zweiten Halbzeit, zwischen der 50. und der 70. Minute. Einerseits Unvermögen und auf der anderen Seite ein starker Goalie Germano Vailati beim FC St. Gallen haben den fälligen Treffer vom FC Thun verhindert. Und so ist es dann halt in einem Spiel, wenn man sie selber nicht macht, das Goal, dann kommt man meistens das Goal über. Und so ist es auch beim Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Thun gewesen. Der eingewechselte Bruno Valente, 4 Minuten im Spiel, hat sich ein Herz gefasst, aus 15 Metern zieht ab und genau ins obere rechte Toreck. Da hat auch der Goalie, der David da Costa, überhaupt keine Chance mehr gehabt. Das ist dann auch gleichzeitig Schlussresultat gewesen. 2-0 gewinnt der FC St. Gallen und nimmt da damit natürlich Revanche für das Cup-Out vom Jahr, wo man da genau gegen den FC Thun 0-1 verloren hat. Ein bisschen Wiedergutmachung und es gilt sicher für den FC Thun, jetzt ganz klar nochmal über Bücher zu gehen. Nach den schlechten Resultaten in der Meisterschaft, jetzt das Cup-Out, da ist einiges an Handlungsbedarf angesagt und ich kann mir vorstellen, dass der Trainer Bernard Chaland mit seinem Team in den nächsten Tagen doch einiges aufzuarbeiten hat.
Sagt Johannes Gunzenreiner zum Cup-Spiel St. Gallen gegen Thun. Vom Cup zur Meisterschaft in der Fußball-Erste Liga ist eine weitere Meisterschaftsrunde über die Bühne.
In der Gruppe 1 spielen Bülle und Monte 1-1 unentschieden. Nathers gewinnt gegen Merin 5-1. Düdingen und Sion trennen sich ebenfalls 1-1 unentschieden. Und Ibe gewinnt auswärts gegen Martigny 2-0. Ein kleiner Blick auf die Tabellen von den 16 Teams in der Gruppe 1. Sion führt vor Echelons, Freiburg ist auf dem 6. Platz, Düdingen auf dem 8., Nathers auf dem 10., Ibe auf dem 11. und Bülle auf dem 13. Rang. In der Gruppe 2 vom Erstliga-Fussball bei den Mannen hat Münsingen gewonnen gegen Baden mit 2-1 und führt die Tabellen an vor Breitering.
Zum Eishockey die Resultate der Nationalliga B.
Fisp hat auswärts gegen Aschua 4-3 verloren. Langenthal gewinnt 5-2 auswärts gegen Basel. Und Siders verliert gegen Olten daheim 0-3. Trotz der Niederlage gegen Aschua führt Fisp die Tabellen an vor Lausanne und Langenthal. Wir bleiben noch gerade auf dem Eis mit einer Meldung aus dem Görling. Das Adelbodner Mannenteam um ein Skip Sven Michel gehen für die Schweiz im Dezember an die Görling-Europameisterschaft auf Moskau. Sie haben die Finalserie von der Schweizer EM-Ausscheidungen gewonnen gegen St. Gallen und Davos.
Und vom Eishockey und Görling zum Unihockey von den Mannen in der Nationalliga A.
Wilhelmshaven hat gegen Zug 19-1 gewonnen und Langnau mit 7-3 gegen Reichenberg. Langnau ist im Moment auch an der Tabellenspitze zu finden.
Heute sind in den Schweizer Meisterschaften im Langdistanzorientierungslauf in Prédorvin oberhalb von Biel. Etwa 1700 Läuferinnen und Läufer haben in verschiedensten Kategorien mitgemacht. Nebst der Elite sind mit 7 die Jüngsten und mit 89 der Älteste an Start. Ein Sport für Jung und Alt also. Nicole Basio ist gsi.
Es ist Sonntagmorgen zu Biel. Dichter Hochnebel, grau in grau. Karin Hauter und Mario Meier nehmen den ersten Bus. Der fährt von der Garderobe zu Biel auf Prédorvin. Dort findet die Schweizer Meisterschaft im Langdistanz-OL statt. Etwa 20 Minuten dauert die Fahrt und oben nachher drückt die Sonne schon ein bisschen durch. Wir steigen aus und laufen Richtung Start. Es geht stotzig darauf. Auf dem Weg auf den Start hat es ein so Musterkärtchen, das man nehmen kann. Der Mario Meier erklärt.
Jetzt kann man hier in dem Gelände ein paar Büsten anlaufen, die nicht zum Laufgebiet gehört von heute, aber es ist am Rand des Laufgebiets.
Und das macht jetzt hier jeder?
Ja, jeder, der will. Also die Zeit haben, wir haben sicher noch genug Zeit. Wir werden jetzt das machen und werden also einzelne Büsten anlaufen.
Gesagt, getan und schon haben wir konzentriert auf eine Karte lesen.
Jetzt kann ich dir gerade mal einen klassischen Parallelfehler zeigen. Ich wollte doch bei dieser Post, habe ich doch vorhin gesagt, oder? Das Häuschen, yeah. Oder?
Yeah.
Ich lese von dem dahin und habe gedacht, wo kommt mal das Einzelbäumchen? Wir sind aber da gewesen, und wir laufen da hinten. Mm. Das sieht ganz ähnlich aus, ja. Man liest von da noch. dahin, aber nein, umgekehrt, man liest von da nach da, man ist aber da unten.
Der Kopf muss man also bei Sachen haben und dann flotte Beine haben, die einen von Posten zu Posten tragen. OL ist ein vielseitiger Sport, sagt Mario Meier.
Das ist eben das O für, mehr für Kopfarbeit und das L mehr für Beinarbeit, das Physische. Und das ist vielleicht auch das, was einem über Jahre aus fasziniert. Man kommt nicht mehr davon weg, es ist wie ein Virus. Also bei mir ist es jetzt so, oder?
Bei den meisten OL-Läufern ist es so, oder? Das ist wirklich so ein Lifetime-Sport, wo man das Leben lang betreibt. Du siehst schon, dass da ganze Familien anreisen und die Kinder sind wirklich schon begeistert und führen das dann weiter. Und es ist schon schön, das zu sehen.
Sagt Karin Hauter. Sie macht OL als Blausch und hat ein ganz klares Ziel für ihre rund 4 Kilometer lange OL heute zu Prédorvin.
Mein Ziel ist, immer alle Posten zu finden. Und für mich ist es eben effektiv ein bisschen Finden, weil ich technisch nicht so gut bin und Spass zu haben. Das ist eigentlich mein Ziel, ja.
Noch 4 Minuten bis zum Start. Aber erst mit dem Startbeep überkommt sie dort die Karte mit den Posten drauf, die sie muss anlaufen muss und mit dem elektronischen Stick stempeln.
05, Jenny Jasmin,
Kurze Zeit später ist Karin Hauter im Ziel. Dort hat sie jetzt um den Nebel, ihre Posten waren aber an der Sonne.
Ich bin zufrieden. Der erste Posten habe ich wie erwartet, da bin ich immer ein bisschen unsicher. Der dritte war wieder schwierig. Da bin ich gerade ein bisschen falsch gelaufen. Dann war es super bis zum 9. Und dann, dort habe ich mich wirklich ein bisschen verirrt. Und dann bin ich zurück und habe mich nochmal orientiert und dann habe ich ihn gefunden. Und am Schluss kann man eben noch einen Sprint herlegen.
Und dann sagt sie noch, es habe sie niemand überholt von denen, die nach ihr gestartet sind. Und das sei schon mal nicht so schlecht. Ihr hat es nicht zum Schweizer Meistertitel gelangt, dafür aber Matthias Kiburz von Möhlin bei den Herren und der Sarah Löscher aus Winterthur bei den Damen. Und Simon Nickli hat in ihrer Kategorie ebenfalls gewonnen. Sie ist bei der Damenkategorie A kurze Distanz gestartet.
Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis mit der Zusammenfassung vom Tage aller Kürze. Bergrettung im Berner Oberland und im Wallis hat einen Haufen zu tun gehabt am Wochenende. 4 Opfer ist die Bilanz von diesem Wochenende. Es braucht Geduld, Durchhaltewille, Zeit und es braucht auch Geld. Aber aufgeben und ausziehen kommt überhaupt nicht in Frage. Das sagen die Sonntagsgäste Fritz Jorsch von Kandersteg oder Heinrich Rieder von Wieler im Lötschental am Ende dieser Woche, die mit Hochwasser und Unwetter angefangen hat. Im Fußball-Schweizer Cup gewinnt IB standesgemäss 4-0 gegen Freienbach, Biel schlägt Lugano 1-0 nach Verlängerung und Thun unterliegt im FC St. Gallen 0-2. Und jetzt die Wetteraussichten mit Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht ist es zum Teil klar und Temperaturen sinken auf 3 bis 6 Grad. Stellenweise gibt es wieder Bodenfrost. Am Ende geht das Wetter praktisch gleich weiter. Es hat im Mittelland und in den Voralpen Hochnebel. Die Obergrenze liegt bei rund 700 bis 900 Meter. An vielen Orten geht der Nebel weg, am Jura-Südfuss und auch im Oberaargau ist er aber morgen zum Teil wieder zäh. Ausserhalb vom Nebel ist es überall sonnig und meistens auch wolkenlos. Die Temperaturen liegen je nach Sonnenscheindauer zwischen 10 und 16 Grad. Am Dienstag gibt es dann nur noch einzelne Nebelfelder und die lösen sich auch auf. Dann ist es einmal überall sonnig. Am Nachmittag gibt es dann vom Jura her ein paar Wolkenfelder. Temperaturen steigen auf 16 Grad und es geht ein mässiger Südwestwind.
So viel vom Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis am Sonntagabend. Redaktion und am Mikrofon Christian Strübin und im Internet sind wir unter regionaljournal.ch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.